Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie ist mit euch allen. Amen. Ja, ich darf wieder mit euch zusammen sein. Ich genieße das total. Es ist richtig schön. Es tut mir gut. Ich bin sehr dankbar, an diesem Abend mit euch zusammen zu sein. Und Helmut hatte mich vor längerer Zeit schon gebeten, ob ich ein Wort für euch auslege und eine kleine Predigt halte im Rahmen dieses Lobpreisabendes, was ich sehr gerne tue. Wer bin ich? Henning Dobers, verheiratet, evangelischer Pastor, komme aus Hannover-Schmünden, zurzeit gemeindelos, also eine Hirte ohne Schafe sozusagen. Aber ich habe ein paar Schäfchen und das ist die große GGE-Gemeinschaft. Die sind ziemlich weit verstreut, so vom Flensburg bis Füssen, ne, und von Geilenkirchen bis Görlitz, um mal so die extremen Ausdehnungen zu machen. Und Helmut weiß, wovon ich spreche. ja, und das, was Helmut viele Jahre, sogar Jahrzehnte gemacht hat, mache ich bei der evangelischen Kirche. Wir wünschen uns eine geistliche Erneuerung. Und ich möchte es mal so zusammenfassen. Wir wünschen uns, dass unsere Kirche wieder ganz bei Trost ist. Ja, denn der Heilige Geist ist der Tröster. Um nichts anderes geht es uns. Keine neue Firma aufmachen, sondern dass das wieder entdeckt wird und endlich gelebt wird, was doch die ganze Zeit da ist. Und das wünschen wir uns sehr. Und das versuche ich mit meiner Gabe, die Gott mir gegeben hat und der Kraft, die mir zur Verfügung steht, eine Zeit lang zu leben. Und dann wird nach mir ein anderer weitermachen. Zurzeit ist unser Hauptquartier in Hannover-Schmünden. Und dort lebe ich mit meiner Familie, beziehungsweise die noch da sind, die anderen sind schon am Studieren. Ich möchte mit euch etwas teilen, kommen dann im Laufe der Zeit dazu, nicht gleich sofort, sondern möchte erstmal einsteigen mit einer Erfahrung, die erst wenige Tage zurückliegt. Erinnert ihr euch noch an eine sehr stürmische Dame vor einigen Wochen namens Friederike? So ein schöner Name und so ein heftiges, ja, eine so impulsive Dame. Ich weiß nicht, vielleicht heißt ja auch jemand Friederike oder sowas hier unter uns. Keine Ahnung, haben wir Glück gehabt. Der Vorgänger hieß Kyrill, schon ein paar Jahre her. Aber der war genauso stürmisch, damals maskulin. Friederike, das war eine ganz eigenartige Dame, denn die hat dafür gesorgt, dass wir in Münden eine Zeit lang ohne Strom waren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitgekriegt habt in Göttingen. Wart ihr versorgt?
Wir waren versorgt, aber wir haben es gelesen.
Ja, genau. Also wir waren ganz gut beieinander. Wir hatten so 3 bis 4 Stunden keinen Strom, aber andere Leute hatten 7 bis 8 Stunden keinen Strom. Von jetzt auf gleich. Und dann merkt man plötzlich, was man im Leben so alles ganz normal, selbstverständlich nimmt und für gewöhnlich nimmt. Und wenn es fehlt, ist Panik. Und das ist schon echt interessant, wenn nicht nur mal so 20 oder 25 Minuten der Strom weg ist, sondern 7 Stunden. Und ich möchte euch mal ein bisschen hineinnehmen, was das bedeutet. Du bist am Einkaufen und im Supermarkt gehen alle Lichter aus. Die Kasse funktioniert nicht mehr, die Schiebetüren funktionieren nicht mehr, die Kühltruhen funktionieren nicht mehr. Du bist mitten am Bezahlen, aus, Schluss, alles, keiner kann nichts mehr machen. Bei den Banken ging allen das Licht aus. Die haben dann mit der Hand die Schiebetüren bedient, gekurbelt. Das war noch ganz witzig in Münden, weil auf der einen Seite in Münden ist die Volksbank, da ist eine Straße dazwischen, auf der anderen Seite ist die Sparkasse. Die Sparkasse war hell erleuchtet. Und da war richtig Partystimmung, die hat nämlich ein Notstromaggregat. Da war eine super Stimmung. Und Volksbank ganz dunkel. Traurig. Ja, du kannst auch nicht mehr telefonieren. Früher funktionierten noch die Telefone analog. Es geht nicht mehr. Also wenn dann irgendwie jemand einen Herzinfarkt hat oder sowas, Handy geht nicht, normales Telefon, es geht nicht. Eine irre Erfahrung. Du bist am Geldautomat, die Zapfsäulen bei der Tankstelle funktionieren nicht mehr. Die Ampeln funktionieren nicht mehr. Also wir hatten echt interessante Erfahrungen. Und dann eben nur 7 bis 8 Stunden. Ja, und wenn das dann mal ein bisschen länger geht, erstaunlich. Die Heizung funktioniert nicht mehr. Wir haben dann unser Kamin angemacht. Und und so weiter. Also du glaubst gar nicht. Und das ist der Moment, wo du sagst, ich besorge mir wieder ein Radio mit Batterien. Denn wir wussten eigentlich nicht, was passiert. Und das, die einzige Chance, die wir noch hatten, ist ins Auto setzen und Radio anmachen. Die Fabriken um uns herum haben aufgehört zu arbeiten. Hunderte, Tausende von Leuten konnten nicht mehr arbeiten. Es ging nicht mehr. Also wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Es gibt aber noch andere Bereiche, wo wir sagen, Mensch, wenn das fehlt, merken wir, wie gut es uns vorher gegangen ist. Gesundheit. Wie kostbar Gesundheit und Wohlbefinden ist, merken wir dann, wenn sie nicht mehr da ist. Oder Einheit, Einmütigkeit in einer Familie, in einer Ehe, in einer Gemeinde, in einem Hauskreis. Gemeinschaft, Freiheit. Das ist übrigens interessant. Freiheit ist für die Deutschen nicht der wichtigste Wert. Sicherheit ist für die Deutschen das Wichtigste. Vor Freiheit. Wasser. Wenn Wasser plötzlich nicht mehr funktioniert, wenn es einen Wasserrohrbruch gibt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, und ihr den Hahn aufmacht und es kommt nichts mehr. Und die Leute, die zur Toilette gehen müssen, wie oft, ja, genau überlegen, wenn wir jetzt einen Tag lang kein Wasser mehr haben, wie mit Spülung und so. Und vieles andere mehr. Also wir gehen davon aus, dass alles immer so funktioniert. Und dann, wenn es nicht mehr da ist, merken wir, wie kostbar es eigentlich ist. Eigentlich ist der Wasserhahn auch nur ein Bild für etwas, was viel tiefer ist, nämlich für eine Quelle, aus der er sich speist. Eigentlich sind es Tiefbrunnen. Es gibt sogar einen Stadtteil, der heißt Tiefenbrunn. Hat einen Grund. Und wenn wir den Wasserhahn aufmachen, hat der Kontakt zu einer sehr, sehr, sehr tiefen, kontinuierlich fließenden, sauberen, seriösen Quelle. Und darüber möchte ich heute Abend ein wenig mit euch sprechen und ein biblisches Motiv meditieren. Denn stellt euch mal vor, Göttingen nicht so im Jahre 2018, sondern mal so 150 Jahre zurück, gab es keine Wasserleitung. Da gab es Brunnen, Quellen. Heute sind Brunnen mehr so zur Zier, Gänseliesel und was weiß ich, was da alles Schönes gibt. Da trifft man sich. Und das ist inspirierend, aber früher waren sie lebensnotwendig. Sie wendeten die Not, damit wir leben können. Lebensnotwendig. Und in der Bibel sind Brunnen deshalb von ganz besonderer Bedeutung, weil sie natürlich schon 2.500 Jahre alte Geschichten in sich birgt, aber vor allen Dingen auch, weil es eine Gegend ist, in der es wenig geregnet hat. Wüstenähnlich oder jedenfalls sehr, sehr dicht dran. Und Wasser war sehr, sehr kostbar. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte, die nicht so bekannt ist, die mich aber bewegt im Blick auf unsere Situation ganz persönlich, aber auch auf unsere Kirche und unsere Gemeinden. Und da sprechen wir, glaube ich, für alle großen Kirchen, egal welches konfessionelle Vorzeichen sie gerade hat. Eine Geschichte aus 1. Mose 26. Abraham, Isaak, Jakob. Das ist so die große Väterreihenfolge. Und hier geht es um Isaak. Abraham ist schon tot. Und es wird berichtet, wie Isaak unterwegs ist und schon vor, mindestens 3000 Jahren, es gibt Ärger. Es gibt mal wieder Ärger. Ach, noch mehr, 3500 im Nahen Osten. Dort heißt es in 1. Mose 26, und Isaak säte in dem Land und erntete in jenem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn, er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, wie auch immer, aber er nahm zu halt, bis er sehr reich wurde. Das war nicht schlecht, also reich sein ist nicht schlecht. Ja? Die Frage ist, was man mit seinem Reichtum macht. So dass er viel Gut hat an kleinem und großem Vieh und großes Gesinde, darum beneideten ihn die Philister. Da haben wir sie. Nun hatten sie aber, und jetzt komme ich zum Thema, alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und sie hatten sie mit Erde gefüllt. Und Abimelech, das war einer der Könige, sprach zu ihm, zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dann, schlug seine Zelte auf dem Grunde von Gera, wohnte da und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben. Darum soll es mir gehen. Die zur Zeit Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten, die Knechte, und die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod. Er gab ihnen dieselben Namen, die schon sein Vater Abraham ihnen gegeben hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Stopp. Was für eine merkwürdige Formulierung. Gibt es auch totes Wasser? Eine Quelle lebendigen Wassers. Später nimmt Jesus das auf. Später auch in der Offenbarung kommt es vor, auch die Jahreslosung. Ich will ihn geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Gibt es auch anderes Wasser? Anscheinend. Aber die Hirten von Gera zankten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannten sie den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Da gruben sie einen anderen Brunnen, darüber stritten sie auch. Darum nannten sie ihn Streit. Da zog er weiter, grub noch einen dritten Brunnen, darüber zankten sie sich nicht. Darum nannten sie ihn weiter Raum und sprachen, nun hat uns der Herr Raum gemacht, wir können wachsen im Land. Danach zog er nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in dieser Nacht und sprach, ich bin mit dir, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deinen Nachkommen mehren, um meines Knechts Abrahams willen. Dann baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und, was passiert? Seine Knechte gruben dort einen Nummer 4. Das ist echt Action da. Und Abimelech ging nach Gera mit Ahuzat, seinem Freund, und Pihol, dem Feldhauptmann, und so weiter und so weiter. Eine ganz spannende Geschichte, um die es mir heute Abend geht. Wo man erstmal so drauf guckt, denkt man, naja, halt Brunnen, worum geht es da eigentlich? Für mich sind diese Brunnen, die da gegraben werden, mehr als nur eine archäologische Detailerzählung der Bibel. Für mich sind sie Bilder für unser Leben. Für die damals war das überlebensnotwendig. Sie mussten daraus trinken und ihre Herden auch tränken. Es war damals schon ein Kampf ums Wasser. Brunnen sind lebensnotwendig. Und zwar Brunnen mit lebendigem Wasser. Mit Wasser, das Qualität hat, das man trinken kann. Brunnen sind nicht einfach nur so von selber da, man muss sie schon aktiv graben. Sie speisen sich dann aus einer Quelle, die schon da ist, aber den Zugang muss der Mensch schaffen. Ich möchte etwas sagen zum Thema Brunnen ehren. Brunnen kennen, schätzen und ehren. Und nicht sagen, Zeug von damals brauchen wir nicht mehr. Pflegen und, wie es hier heißt, alte Brunnen wieder neu aufgraben. Was für ein starkes Bild. Denn es gibt Brunnen, die wurden einfach vergessen. Die sind verwahrlost oder die sind sogar aktiv verstopft worden. Aktiv gestört. Brunnen sind dafür da, dass sie Zugang schaffen zum Leben und Menschen mit lebendigem Wasser den Durst löschen. Ich möchte diese Frage weitergeben an euch heute Abend. Was sind eigentlich deine Brunnen, aus denen du dich speist? Wo sind deine Quellen im Alltag? Kennst du sie? Suchst du sie auf? Wir können das auch fragen als Gemeinde. Woraus nährt sich eigentlich eine Gemeinde? Was gibt der Gemeinde Kraft? Was löscht den Durst nach Sinn, nach Leben, nach Freude? Und ganze Kirchen. Wo sind die Brunnen, aus denen die Kirchen sich nähren? Und ist es wirklich gutes Wasser, lebendiges Wasser oder gibt es auch anderes Wasser? Das Zweite, was mir wichtig ist, und da bin ich dankbar, dass ich noch nicht zu so einer alten Kirche gehöre wie die römisch-katholischen Geschwister, aber ich gehöre auch zu einer Kirche, die schon ein paar hundert Jahre alt ist und aus dieser großen Kirche hervorgegangen ist. Ich lebe von Brunnen, die andere gegraben haben. Wir erfinden das Christentum nicht neu. Und es war für mich eine ganz wichtige Korrektur eines meiner Ausbilder, meines Predigerseminarsleiters damals, der nach einer Predigtbesprechung mich ganz liebevoll gefragt hat, sagen Sie mal, Herr Domas, glauben Sie eigentlich, dass mit Ihnen das Christentum beginnt? Nicht wahr? Und die Antwort musste ich ihm nicht geben. Wir dürfen schöpfen aus etwas, was unsere Väter und Mütter gegraben haben. Wunderbar. Ehren wir das? Kennen wir das? Schätzen wir das? Schützen wir das? Das Interessante ist, dass man zum Beispiel in der evangelischen Kirche in der Zeit der Aufklärung ganz wild und fast wütig war, permanent neue Liturgien zu entwerfen. Sie mussten modern sein, sie mussten zeitgemäße Sprache haben, alles Mögliche. Mit der Folge, dass sie alle 10 bis 15 bis 20 Jahre völlig veraltet waren. Und wir leben gegenwärtig in einer Zeit, wo Menschen unter einem starken Veränderungsdruck stehen. Täglich ändert sich ihr Leben. Dass sie sagen, ich komme sonntags in den Gottesdienst und ich bin dankbar, dass ich mich fallen lassen kann in die Liturgie. Nicht, weil sie langweilig ist, sondern weil sie mich trägt. Ein Brunnen, den andere schon längst vor uns gegraben haben. Und ich darf eintauchen und mich nähren. Was sind die Brunnen in unserer Gemeinde, die Brunnen in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaft? Kennen wir sie? Nähren wir uns aus ihnen? Schützen wir sie? Ich weiß nicht, ob ihr schon so Brunnenerfahrungen gemacht habt. Ich habe zwei für mich prägende Brunnenerfahrungen gemacht. Ich bin ja nicht so ein Städter wie die Göttinger, sondern eher so ländlich, kleinstädtisch. Und zwei Sachen sind für mich in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden. Eine Erfahrung geht zurück auf das Jahr 1993, also tief im letzten Jahrhundert. Da haben wir eine Jugendfreizeit gemacht in das damals ganz frisch geborene neue Lettland. Das mittlere baltische Land. Die OMON-Truppen waren gerade weg, die von dem sowjetischen Innenministerium damals noch. Wir sahen noch die Mauer um das Parlament von Riga, die Einschusslöcher in der evangelischen Kirche. Und wir haben dort eine Gemeinde besucht mit Jugendlichen. Und es war für mich eine ganz spannende Erfahrung, denn wir hatten eine Wasserquelle und das war ein Brunnen. Es war eine Reise in ein anderes Jahrhundert. Und wir hatten keine Wasserhähne, wir hatten keine Duschen, wir hatten zwei Plumpsklos und einen Brunnen. So richtig schöne Alter, wo man drehen musste, wo der Eimer runterging. Waschen konnten wir uns nur im See und einen Morgen waren die Mädchen dran um 7 Uhr und einen Morgen die Jungs um 7 Uhr, immer im Wechsel. Und einmal haben wir, der Brunnen war gleichzeitig unser Kühlschrank, wir haben dann immer alles runtergelassen und haben in den Brunnen gekühlt und einmal haben wir nicht aufgepasst. Und da ist eine ganze Kanne Milch umgekippt im Brunnen. So eine Alukanne. Dann hatten wir noch Wasser, aber es war nicht mehr brauchbar. Das war unsere einzige Quelle. Und plötzlich habe ich geschätzt, was es bedeutet, Wasser zu haben. Wir mussten 2 Tage warten, bis sich alles gesetzt hat. Es war eine prägende Brunnenerfahrung für mich. Wasser und aus dem Brunnen zu leben, auch in der Gemeinde Jesu, heißt, dass wir das Wasser auch schützen. Man kann das Evangelium, man kann das Wort Gottes verunreinigen, indem man Sachen einfach weglässt. Man sagt, gefällt uns nicht so, lassen wir unter den Tisch fallen. Oder indem man Sachen dazupackt. Und dann ist es nicht mehr das reine Wort Gottes. Es ist zwar noch irgendwie was, aber es ist verunreinigt. Also, dass wir aufpassen, dass das, was Gott uns gegeben hat, auch heilig gehalten wird. Geschützt wird, geehrt wird. Eine zweite Brunnenerfahrung unweit von hier in Hedemünden, immer bekannt durch die Staus auf der Autobahn und dem Römerlager. Ich war da einige Jahre Pfarrer und konnte wiederum von etwas leben, was mein Vorgänger vor vielen Jahren gegraben und wieder aufgegraben hat, nämlich einen alten Brunnen, der in Vergessenheit geraten war, hinten auf dem Pfarrgrundstück. So im Zeitalter der 60er Jahre hat man gesagt, das brauchen wir alles nicht. Wasserleitung, cool. Weg damit, wir machen das alles platt. Und so hat man auch in der Kirchengemeinde den Brunnen, den jahrhundertealten Brunnen hinter dem Pfarrhaus einfach zugemacht. Bei Renovierungsarbeiten haben sie den wieder entdeckt und mühsam den Schutt rausgeholt, 8 Meter tief, hochgemauert und wieder in Betrieb genommen. Und egal, wie das Wetter war, im Winter oder im Sommer, wir hatten immer Wasser. Immer. Wir konnten immer unseren Garten wässern und das sind in Hedemünden das Pfarrgrundstück 4800 Quadratmeter. Wir konnten immer, es war immer was da. Und immer 8 Grad Celsius. Für mich ist das ein starkes Bild dessen, was auch hier passiert ist. Isaaks Knechte haben aufgegraben einen alten Schatz, der in Vergessenheit geraten ist oder der schon aktiv zerstört worden ist. Das ist für mich ein ganz wichtiges Bild für unsere Kirche, dass wir in der Kraft Gottes Dinge wieder neu ausgraben, die Gott uns geschenkt hat und die entweder in Vergessenheit geraten sind oder die sogar aktiv zugeschüttet worden sind. Zwei Dinge möchte ich sagen, wo wir erleben, die Folgen davon, dass Brunnen in unseren Kirchen zugeschüttet worden sind. Das eine ist der Rationalismus, der im 18., 19. Jahrhundert begonnen hat. Die Vernunft, der Glaube an die Vernunft. Dass man gesagt hat, naja, mit den Wundern ist das so eine Sache, wir erleben keine Wunder mehr, also gibt es auch keine Wunder mehr. Und nur das, was ich rational erklären kann, das gibt es auch wirklich. Tote stehen nicht auf, also ist Jesus letztlich auch nicht auferstanden, sondern nur im Glauben der Jünger. Und trotzdem hat man weiter darüber geredet, über die biblischen Texte. Und plötzlich merkte man, hier wird etwas zugeschüttet an Quellen, die plötzlich dann nicht mehr speisen können. Menschen wurden wie abgeschnitten in den Kirchen von einer lebendigen Christusbeziehung. Der berühmteste Abschneider an dieser Stelle war einer der ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, Jefferson. Es gibt die berühmte Jefferson-Bibel, die kann man sich heute noch angucken. Und Jefferson hat aus einer Bibel genommen und alles aus der Bibel rausgeschnitten, was übernatürlich ist, mit der Schere. Und dann blieb irgendwas übrig und das hat er zusammengeklebt und das war seine Bibel. Er hat sogar manche Geschichten, einzige Worte rausgeschnitten, weil das übernatürlich und was Wunderhaftes ist, was nicht rational ist. Und das war dann die Jefferson-Bibel. Es sah noch wie Wasser aus, es schmeckt aber nicht mehr wie Wasser. Das ist das eine. Und Menschen sind wie verschlossen worden. Und es ist wichtig, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes wieder aufgraben, welche Kraft Gott hat, dass wir die alten Schätze des Heiligen Geistes wieder neu entdecken, die Geistesgaben, die Gnadengaben und alles, was er uns bereithält, dass wir das nicht gering schätzen. Das Zweite, wo ich glaube, dass Brunnen wirklich aktiv zugeschüttet worden sind, ist das, was vor 400 Jahren begann. Jetzt mal ein bisschen nachdenken. Vor 400 Jahren, 1618, hat jemand eine Idee? 30-jähriger Krieg. Das ist ein Jubiläum, ein trauriges Jubiläum, an das ich in diesem Jahr immer wieder erinnern werde, weil ich glaube, dass in diesem Moment, in diesen Jahren, Brunnen zugemacht worden sind. 30 Jahre lang haben Evangelische und Katholische aufeinander geschossen, sich umgebracht, sich verfolgt, die Seiten gewechselt und vieles mehr. Und in dieser Zeit haben Menschen zugemacht und haben gesagt, wir reden nicht mehr über Religion, wir überlassen das jetzt der Kirche, wir halten die Klappe, Glauben ist Privatsache, wir machen einfach zu, jeder bleibt bei seinem und wir lassen uns alle gegenseitig in Ruhe und wir werden auf keinen Fall mehr mit anderen über den Glauben, über den Jesus reden. Das ist jetzt 400 Jahre her. Und ich wünsche mir, dass es gelingt durch Gottes Gnade und durch die Disziplin seiner Nachfolger, dass diese alten Brunnen wieder aufgegraben werden und dass der Geist wieder fließen kann, wo Menschen echt was oben draufgelegt haben und zugemacht haben. Und dass wir heute Abend hier so zusammen sind, ist schon mal wunderschön. Und die ganzen letzten Jahre, was da entstanden ist. Wo sind Brunnen in deinem Leben, die sich danach sehnen, aufgegraben zu werden? Quellen des Lebens. Wo sind Brunnen in deiner Kirche, in deiner Gemeinde, die danach schreien, dass sie aufgegraben werden? Ich glaube, und das ist diese Geschichte, die uns das auch deutlich macht, hier sind es die Philister, wir haben echte Gegner. Wir haben echte Feinde. Nicht Menschen, sondern Mächte, Geisteshaltung, Traditionen, die nicht gut sind und vieles andere mehr, die uns den Glauben abdrehen wollen, die Wasserquelle zumachen wollen. Ein solcher Gegner ist zum Beispiel Resignation. Ja, man verkriecht sich dann irgendwie, sagt, funktioniert alles sowieso nicht mehr und nach mir ist sowieso Ende mit dem Glauben und ich halte noch die Fahne hoch und dann ist Schluss. Ein Gegner ist sicherlich auch, dass wir immer wieder in der Verlockung sind, nicht mehr bei der Gemeinschaft zu bleiben und dann als Christen vereinsamen. Es gibt viele, viele andere Gegner, die den Brunnen unseres Heils in uns zudecken wollen. Es ist wichtig, dass wir um sie wissen und dass wir ihnen im Namen Jesu widerstehen. Brunnen. Brunnen sind dazu da, dass sie uns nähren. Brunnen, Jesus nimmt es später auf und sagt, ich selber bin die Quelle lebendigen Wassers. Wer von mir trinkt, den wird nimmermehr dürsten. Was für eine Verheißung. Die Offenbarung nimmt das später auf, immer wieder mit dem einen Satz, mit dem einen Motiv des lebendigen Wassers. Ich lese uns einige Verse rund um die Jahreslosung. Denn da kommt es ja drin vor, das lebendige Wasser. Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich wünsche euch, dass ihr Zugang bekommt und behaltet zu den Brunnen, aus denen Gott euch speist, dass ihr sie kennt, dass ihr sie schützt, dass ihr sie pflegt. Dass ihr gegebenenfalls in eurer Gemeinde oder bei anderen Menschen helft, wie verschüttete Brunnen wieder neu aufgegraben werden. Lange verschüttete Brunnen. Aber die Quelle ist doch noch da. Wir müssen nur den Schutt wegräumen. Ich wünsche euch, dass ihr erlebt, wie lebendiges Wasser in euch und durch euch und bei anderen fließen kann, wenn ihr die Brunnen nutzt, die Gott euch schenkt und gibt. Was sind denn solche Brunnen? Ich glaube, einmal ganz schlicht das Wort Gottes, die Bibel. Ein Brunnen, der unerschöpflich ist. Und selbst wenn wir 70, 80 Jahre die Bibel studieren, auserleben, ist immer wieder Wasser da. Sie versiegt nie, diese Quelle. Ein Brunnen des Segens ist Lobpreis. Heute Abend haben wir es wieder praktiziert. Wunderbar. Es ist ein heilsames Gewässer. So eine Apotheke Gottes. Auf Neudeutsch eine Refill Station. Ja? Lobpreis. Eintreten in die Gegenwart Gottes. Gemeinschaft ist so ein Brunnen, dritter Brunnen. Wisst ihr, mir geht es manchmal so, dass wenn man dann so irgendwie so ein einsamer Vogel ist, der eine Riesenbewegung leitet und irgendwo in seinem Arbeitszimmer hockt, 3-4 Tage lang, da wird man schon komisch. Und das ist so wichtig, immer wieder in Gemeinschaft zu sein, weil man dann den Tunnelblick wieder geweitet kriegt. Gemeinschaft ist so gut, so wichtig, ein Brunnen. Und wenn wir uns aus der Gemeinschaft selber rausziehen, dann versiegen die Brunnen. Andere auch. Ein vierter Brunnen, Einheit. Da fließt der Segen Aarons, heißt es in dem Psalm 133, wo Schwestern und Brüder einträchtiglich zusammen sind. Wie fein und lieblich ist es. Und wir erleben das im Miteinander der verschiedenen Bewegungen in verschiedenen Kirchen, wie gerade an so einem Punkt, wenn Christen sich eins werden, die alte Schlange nervös wird und sich aufbäumt und es Ärger gibt und Widerstand. Und weil sie weiß, wo Christen miteinander eins sind, ist eine Kraft, die kaum zu stoppen ist. Einheit ist eine Quelle des Lebens. Ich hatte vor einigen Monaten die Situation, die kommt immer so gegen Jahresende, dass ich mit unserem Steuerberater zusammengesessen habe und den Jahresabschluss der geistlichen Gemeindeerneuerung geklärt habe. Das war soweit okay. Und am Anfang unterhalten wir uns immer, wie es uns geht und was wir so machen. Er fragte mich, was machen Sie denn gerade so? Und ich erzählte ihm, dass ich unterwegs bin gegenwärtig mit Christen aus allen Konfessionen und vielen Erdteilen unter der Flagge Wittenberg 2017, Weg der Versöhnung und Gemeinschaft. Aufarbeiten, was auseinandergeflogen ist, heilen, versöhnen, gemeinsam weitergehen. Und ich habe mir erzählt, wie wir in Pfingsten 21 zusammen und vieles andere mehr, wo wir als Christen sagen, wir behalten unsere Identität als katholisch, evangelisch und freikirchlich. Aber in Christus sind wir eins. Wir vermischen das nicht, aber wir sind eine Einheit. Und dann lehnte er sich zurück, wurde ganz still und sagte, wow, das wäre ja mal eine Vision für Europa. Dass die Deutschen deutsch bleiben und die Franzosen französisch und die Polen Polen. Und trotzdem sind wir eins in Europa. Und müssen jetzt nicht irgendwie in einerlei machen. Denn die Franzosen können Dinge so gut, wie wir sie niemals hinkriegen würden als Deutsche. Und umgekehrt. Das wäre für mich auch so ein Brunnen, zu sagen, was ist denn so ein wunderbarer römisch-katholischer Brunnen? Toll. Und dann würde ich sagen, darf ich daraus mal trinken? Schmeckt gut. Was wäre denn so ein evangelischer Brunnen, so ein freikirchlicher Brunnen, so ein orthodoxer, so ein messianischer? Ein syrisch-orthodoxer Brunnen. Ein koptischer Brunnen. Und viel mehr. Also Einheit ist da was ganz Wesentliches. Ein letzter Brunnen, wo das Wasser fließen kann, ist Segen. Wenn wir uns aktiv segnen, wenn wir die Hand auflegen, wenn wir still werden und um den Segen Gottes bitten, dass etwas fließt. Ich kenne jemanden, wenn er segnet, der hat immer eine Hand oben so und eine Hand legt er auf. Da soll was fließen, Segen. Und Gott, wenn er Gott redet immer Liebe. Immer. Auch wenn es manchmal hart ist, aber immer Liebe. Das Wort Gottes ist ein Brunnen. Lobpreis ist ein Brunnen. Gemeinschaft ist ein Brunnen. Einheit ist ein Brunnen. Segen ist ein Brunnen. Es gibt so viele Brunnen. Lass es uns nicht machen wie die Leute damals, dass wir uns zanken um die Brunnen, sondern dass wir sie gegenseitig schätzen, ehren. Und wo etwas zugeschüttet worden ist, durch menschliche Schuld oder durch Unachtsamkeit, lass es ihn wieder aufgraben. Man kann Segen fließen. Wer das nachlesen will, 1. Mose 26, eine von vielen Brunnengeschichten der Bibel. Ich schließe mit einem Vers aus Psalm 65. Ich kenne leider nur die Luther-Übersetzung. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Ich sag's nochmal, also das merkt man schon, das ist Luther pur. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Das ist nie alle. Und dazu die Übersetzung einer modernen Bibelübersetzung, der gleiche Vers, Gottes Fluss führt Wasser im Überfluss. Amen. Lasst uns trinken.